Kleine Ablenkungen wie dieser Eissturm brachten eine willkommene, wenn auch nur kurze Erleichterung. Doch anschließend hatte Max ständiger, unheimlicher Gefährte ihn wieder voll im Griff. Die große Traurigkeit, wie er es nannte. Nach dem Sommer, in dem Missy verschwunden war, hatte die große Traurigkeit sich auf ihn gelegt wie ein viel zu schwerer Mantel. Diese Last ließ einen Blick stumpf werden und beugte seine Schultern. Und seine Versuche, sie abzuschütteln, ermüdeten ihn zusätzlich. Es schien, als wären seine Arme in schwarze Falten der Verzweiflung eingenäht, so dass er irgendwie ein untrennbarer Teil dieser Dunkelheit geworden war. Er aß, arbeitete, liebte, träumte und spielte in diesem schweren Gewand, das an ihm zerrte wie ein Bademantel aus Blei, und täglich trottete er durch trübe Verzweiflung, die allen Dingen die Farbe aussaugte. Manchmal schien es ihm, dass sich die große Traurigkeit wie die zermalmenden Windungen einer Riesenschlange langsam um seine Brust und sein Herz zusammenzog und ihm die Tränen aus den Augen presste, bis er sich innerlich völlig ausgetrocknet fühlte. Zu anderen Zeiten träumte er, mit den Füßen in zähem Morast festzustecken. In diesen Träumen sah er Missy über einen Waldweg laufen, ihr geblümtes Sommerkleid vergoldet von Wildblumen, die zwischen den Bäumen aufleuchteten.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben
und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Ja, hallo allerseits. Willkommen.
Hallo zusammen.
Willkommen zu Ausgeglaubt in unserer neuen Staffel, in der wir über berühmt gewordene Bücher mit christlichen, religiösen, spirituellen Themen zu sprechen kommen. Heute ein Buch, das so ein bisschen ausschert, irgendwie aus der Reihe tanzt.
Auch ein Buch, das vielleicht viele gar nicht als Buch kennen, sondern als Film.
Ja, ja,
es geht
auch.
Um William Paul Youngs Die Hütte.
Genau. Shack. Das ist ein, vielleicht zuerst mal zur überraschenden Geschichte dieses Buches, also zur überraschenden Erfolgsgeschichte. The Shack ist eigentlich geplant gewesen vom Autor als Weihnachtsgeschenk für seine 6 erwachsenen Kinder. Er hat eine Geschichte geschrieben, angeregt durch die Bitte von Verwandten, er solle doch seine eigenwilligen Gedanken zum Thema Gott und Welt und so weiter einmal in Buchform oder in Textform festhalten. Und er hat zuerst mit anderen Formaten experimentiert, hat eigentlich ein Sachbuch schreiben wollen zuerst und ist dann auf diese Geschichtsform, auf diese narrative Form gestoßen, hat gemerkt, dass er in dieser Form seine Überzeugungen sehr viel flüssiger und stimmiger und auch bewegender zu Papier bringen kann, hat dann irgendwie 6 Kopien angefertigt und die im Familienkreis verteilt.
Er hat es auch noch an Freunde verteilt,
ja,
wohl etwa 15 gewesen sein, aber ja,
ja, ja,
also der Story
genau,
nicht.
Genau, also jedenfalls so eine kleine Zahl an Kopien, die er unter die Leute brachte, mhm, unter seine engsten Verwandten und Bekannten und die dann von dort aus weite Kreise zogen, bis er sich veranlasst fühlte, einen Verlag zu gründen mit Freunden zusammen und das Buch dann wirklich so zu überarbeiten zuerst, ja, und dann
also
herauszubringen.
Das kann auch allen Mut machen, die ihr Buch nicht an einen Verlag kriegen, weil der hat über 20 Verlage angeschrieben,
ja.
Einer wollte das Buch und dann hat er das im Selbstverlag herausgebracht. Und hatte da wirklich reißenden Absatz. Also es muss schon im ersten Jahr über 1 Million Mal verkauft worden sein. Und das im Selbstverlag, das ist schon Wahnsinn.
Ja, ist eine eine verrückte Geschichte. Dann sind dann die Verlage gekommen und haben dann, genau, die Rechte kaufen wollen. Aber genau, da hat er sich schon etabliert mit seinem Verlag. Und das Ganze ist wirklich eine ganz erstaunliche Erfolgsgeschichte geworden. Es sind, glaube ich, über 20 Millionen Exemplare, 23 Millionen Exemplare in 51 Sprachen vertrieben worden. Ja.
Ich glaube, das ist mehr als deine Diss, oder?
Ja, ein bisschen erfolgreicher gewesen als als alles, was wir bis jetzt geschrieben haben, Stefan. Muss man schon sagen.
Genau.
Ja, ist eine erstaunliche Story, die wurde auch verfilmt dann, hochaufwendige Hollywood-Produktion 2017 mit Sam Worthington von Avatar, kennt man den, vom Terminator, mit Octavia Spencer, die bei The Help mitgespielt hat, also wirklich erstkarätige, hochkarätige Schauspielende, die das umgesetzt haben. Eine erstaunliche Story.
Genau. Und vielleicht die Story, um die es dabei geht, einfach für alle, die die Hütte nicht gelesen haben, die geht ungefähr so. Also wir machen zunächst mal 5 Jahre Rückblende, ja, müsst ihr euch vorstellen. Also wir sind noch nicht in der Jetztzeit der Geschichte. 5 Jahre bevor die Geschichte losgeht, hat Mac, das ist die Hauptfigur, um die das Ganze geht, einen Campingausflug gemacht mit seinen Kindern und Freunden und auch seiner Tochter. Missy.
Ja.
Und seine Kinder spielen da am See, Missy nicht, die ist noch zu klein. Und da ereignet sich so ein beinahe Badeunfall. Auf jeden Fall muss er in den See springen und seine Kinder da rausholen. Und in der Zeit wird Missy entführt. Es wird dann relativ rasch klar, dass Missy von einem Serientäter entführt worden ist, der kleine Mädchen sexuell missbraucht und sie dann tötet. Und der letzte Ort, an dem man Missy gesehen hat, ist eine Hütte in einem Wald. Also man hat nicht sie gesehen, sondern einen Blutfleck von ihr. Und ich glaube auch ein Kleid noch war da oder sowas. Mhm. Und es ist auf jeden Fall klar, dieser Lady Killer, wie der heißt, der hat da zugeschlagen und hat seine Tochter getötet. Und daraus kommt dann auch diese große Traurigkeit, die Manu am Anfang des Podcasts vorgelesen hat. Mhm. Und jetzt in diese große Traurigkeit hinein erhält Mackenzie einen Brief. Und in diesem Brief steht, dass jemand gerne mit ihm persönlich sprechen würde, und das ist einfach unterschrieben mit Papa. Das ist für Mac irritierend, weil seine Frau nennt den lieben Gott immer Papa. Und er selbst tut das aber nicht. Und er fragt sich jetzt, ja, wer soll das sein? Ist das irgendwie ein übler Scherz? Weil mit seinem eigenen Vater hat er eine ganz schreckliche Geschichte. Den hat er nämlich vergiftet, als er ein Junge war. Das ist wieder eine andere Story. Und er weiß jetzt nicht so recht, will ihn da jemand zum Narren halten? Er geht dann bewaffnet und alleine, ohne seiner Familie was zu erzählen, zu dieser Hütte und trifft da eigentlich Gott.
Ja.
Und Gott ist aber jetzt nicht ein alter weißer Mann mit einem Bart, sondern Gott ist eine sehr lebensfrohe, füllige Afroamerikanerin. Die heißt dann tatsächlich Papa. Dann ist das Sarah Yu, das ist eine asiatisch wirkende, ja schon fast geisterhafte Gestalt. Das ist so quasi der Heilige Geist. Und dann gibt es noch so einen Mann aus dem Mittleren Osten, ihr erratet es schon, das ist Jesus. So, und jetzt in dieser Hütte und um diese Hütte herum ereignet sich ziemlich viel, ganz, ganz viel wird besprochen, quasi jetzt zwischen der Trinität und Mackenzie, der da ist. Es finden viele innere Prozesse statt. Letztendlich kann er sogar dem Täter vergeben. Er kann sich mit seinem eigenen Vater, mit dem er eine ganz schwere Geschichte hat, aussöhnen. Und am Schluss der Story hat er dann die Wahl, jetzt gleich bei Gott im Paradies zu bleiben und mit Missy dort weiterzuleben, also seiner Tochter, die er so sehr vermisst, oder zurückzukehren zu seiner Familie. Er kehrt dann zurück zu seiner Familie, hat einen schrecklichen Autounfall, erwacht im Spital und erfährt dann, als er im Spital aufwacht, dass dieser Unfall eigentlich schon war, zu dem Zeitpunkt, wo er eigentlich bei der Hütte gewesen sein sollte. Und das ist jetzt noch wichtig. Viele Menschen haben immer wieder gehofft oder gedacht oder sich irgendwie vorgestellt, dass das wirklich so passiert ist, diese Geschichte. Nein, diese Geschichte ist nicht so passiert. der Autor selbst sagt, diese Geschichte ist Fiktion. Was sehr real ist, ist der Schmerz, der hinter dieser Geschichte steht und darin bearbeitet wird. Also ein Buch zu lesen wie ein Roman mit längeren Dialogen, die Mackenzie und Gott miteinander halten, in allen drei Figuren, die vor allem um die Frage der Theodizee, also der Frage, wie kann ein gerechter, liebender Gott so viel Leid zulassen, handeln, und für viele Menschen wirklich das Gottesbild und auch diese unbedingte Liebe, die Gott für Menschen hat, nochmal ganz neu zur Sprache gebracht haben.
Ja, ja. Und zum Realitätsbezug der Geschichte vielleicht noch, es gibt zum Schluss des Buches ein kleines Kapitel, in dem der Autor Stellung nimmt zu seiner eigenen, auch traumatischen Kindheitserinnerung, Vergangenheit, und macht auch deutlich, dass er zwar die Geschichte frei erfunden hat, aber eben, dass sie mit seinen Lebensumständen und Erfahrungen sehr, sehr eng verbunden ist, dass er selber auch eben in einer sehr missbräuchlichen Familie-Vaterbeziehung groß geworden ist, und dass vieles von dem bis in die Profilierung der einzelnen Figuren hinein irgendwo an seiner Familie abgelesen ist.
Hat auch jahrelang selbst sexuellen Missbrauch erlebt, also nicht durch den Vater direkt, sondern die Eltern waren ja Missionare und die waren bei einem Stamm, Dani heißt der Stand, also der Stamm der Dani, und da wurde er wohl so ab dem Alter von 4 Jahren regelmäßig sexuell auch missbraucht. Und das sind alles Hintergründe, die er mitschleppt und irgendwie mit so einem ganz schwierigen, belastenden Bild von Gott, Religion und Christentum dann in sein Erwachsenesleben hineingetragen hat.
Ja. Das Buch, wie soll ich sagen, das Buch ist eine krasse Geschichte, die schon nahe geht. Ich denke, heute müsste man ein solches Buch eigentlich mit einer Triggerwarnung versehen und sagen, Achtung, wenn du ähnliche Dinge erlebt hast, dann kann das schon verstörend sein. Also selbst für mich, der jetzt in der Hinsicht zum Glück keine vergleichbaren Erfahrungen machen musste, das ist schon schwer zu lesen. Also auch als Familienvater, alleine die Vorstellung, dass seiner Tochter etwas solches passiert, das ist schon echt krass. Wenn man dann weiß, dass das doch auch gesättigt ist mit der Erfahrung des Autors, ich finde, das macht es auch nicht ganz einfach, das Buch zu besprechen, weil ich so einen gewissen Respekt habe davor, da irgendwie ranzugehen, weil mir das halt wirklich auch Anerkennung abnötigt, dass jemand seinen eigenen Schmerz in einer solchen Geschichte ausdrückt und verarbeitet. Man könnte eigentlich sagen, es ist auch ganz stark ein psychotherapeutisches Buch eigentlich.
Bei William Paul Young selbst, also der Autor selbst, sagt, das Buch war nicht die Therapie, sondern das Buch ist von einem Ort her geschrieben, von dem aus er das verarbeitet hatte
bereits. Ja, ja.
Das finde ich noch wichtig. Also es handelt sich jetzt nicht irgendwie um private Schreibwerkstatt und Tagebucheinträge, die wir jetzt hier kritisieren, oder? Sondern schon um ein Buch, das er ja letztendlich als Autor in seinem Selbstverlag natürlich nur, aber trotzdem einer Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt hat. Und darin auch Gedanken, an denen er länger gearbeitet hat. Also natürlich, man sagt immer, das Buch habe er in 3 Monaten geschrieben, das ist auch realistisch. Aber das geht ja auf ganz viele Notizen, Ideen und Gedanken zurück, die schon einiges älter sind und an denen er länger rumgedacht und gearbeitet hat.
Ja, ja.
Also deswegen, ich finde halt immer, hey, wenn du was raushaust, wir müssen ja nicht den Autor kritisieren. Autorinnen und Autoren würdigen wir ja immer nur. Aber man kann ja trotzdem kritisch über die Ideen, über die Methode, über die Theologie, die da drin steckt, und das Gottesbild sprechen.
Also ja, auf jeden Fall. Nee, das habe ich auch nicht gemeint damit, aber es ist doch ein sehr persönliches Buch und spiegelt vieles von dem wider, was der Autor auch sich offenbar sehr hart auch erringen musste an Lebenseinsichten, an Heilung. Und wenn ich sage, es ist ein psychotherapeutisches Buch, dann habe ich mehr damit auch gemeint, dass der Leser beim, also ich habe das so erlebt. Es nimmt dich mit. Es nimmt dich mit. Es ist irgendwie, die Geschichte führt diesen Mac, diesen Protagonisten, an den Ort seines tiefsten Schmerzes. Und irgendwie ist es mir beim Lesen so gegangen, dass man selber unweigerlich hineingezogen wird oder konfrontiert wird mit seinen eigenen Schmerzen und irgendwie an diesen Ort geführt wird. Deshalb habe ich das Gefühl, das ist, es hat, glaube ich, also das sagen ja auch ganz viele Leserinnen und Leser, dass es heilsame therapeutische Wirkung für sie hatte.
Irgendwo. Ja, genau. Das, tatsächlich haben ganz viele Menschen den Eindruck, da auf etwas gestoßen zu sein und ja, wie soll ich das sagen, vielleicht auch eine natürliche menschliche Verbindung zu diesem Buch und dieser Geschichte zu spüren, die jetzt sonst gar nicht unbedingt sich für Theologie-Themen oder sowas interessieren, ja, die auch nicht sonst über die Trinität nachdenken würden oder irgendwie sowas. Und vielleicht sagt das aber auch ein bisschen was über unsere Zeit und darüber aus, wie religiöse oder spirituelle Literatur in der Gegenwart funktioniert. Mhm. Wir hatten das Buch von Hartl als erstes. Ja. Und ich habe da kritisiert, dass Hartl quasi so einen objektiven Standpunkt einnehmen will, von dem aus er etwas beschreibt, dass es ihm darum geht, Fakten zu präsentieren, ja, immer wieder. Und ich habe mir da gewünscht, dass Hartl doch sein persönliches Buch geschrieben hätte. So sehe ich die Welt quasi. Mhm.
Ja.
Wir hatten dann C.S. Lewis, der mit sehr gekonnten Mini-Erzählungen immer wieder versucht, irgendwo anzuschließen, unseren Verstand oder unser Gefühl für etwas zu öffnen, eine andere Perspektive zu sehen. Aber das ist alles total auf Nachvollziehbarkeit, auf Verstand, auf Denken ausgelegt.
Immer noch mit einem objektiven Anspruch.
Genau. Ja. Und dann haben wir auf der anderen Seite Eckhart Tolle und jetzt William Paul Young, die sehr stark von einer persönlichen Betroffenheit, von einem Involviertsein als ganzen Menschen her schreiben, denken, sprechen, die uns, ja, also jetzt vor allem auch William Paul Young, eine Geschichte erzählen, die uns mitnehmen soll, wo dann solche Dialoge drin vorkommen, in denen uns etwas aufgehen soll. Ja. Aber diese emotionale Involviertheit scheint mir hier bei William Paul Young ganz, ganz entscheidend zu sein, bei Die Hütte.
Ja, und ich glaube, das macht den Erfolg des Buches auch aus. Ich glaube, man braucht überhaupt nicht zu recherchieren, um zu sagen, dass es ganz sicher kein Buch über die Theodizee-Frage und das Wesen der Trinität gegeben hat in der Geschichte der Kirche ever, dass es auf 23 Millionen Exemplare Auflage geschafft hat. Also das.
Ja, stell dir mal vor, du wärst Verlagsleiter und jemand kommt zu dir und sagt, hey, ich möchte gerne eine Geschichte erzählen, wo ein Mensch Gott trifft und dieser Gott, das sind dann drei Personen. Ich mache das ein bisschen originell. Der Vater ist dann eine Frau, der Geist ist eine Asiatin. Ja, den Nazarener, den lassen wir mal so und sagen so Mittlerer Osten oder sowas. Dann würdest du wahrscheinlich sagen, oh, ich glaube, das wäre keine gute Geschichte, oder?
Ja, ja. Und so haben ja auch die Ersten auf das Manuskript reagiert. Es ist ein erstaunlicher Erfolg geworden, nicht nur, sicher auch in der amerikanisch-evangelikalen Szene, die ja doch sehr, sehr groß ist und immer noch der dankbarste Buchmarkt.
Wobei aber ich dir sagen muss, dass meine Mini-Recherche zu diesem Buch ergeben hat, dass von nirgendwoher so viel Gegenwind kommt wie aus dem evangelikalen
Ja, klar, das verwundert mich gar nicht.
Also, da wird er wirklich so als Irrlehrer dargestellt, der die Bibel verkürzt, der biblische Wahrheiten komplett ausblendet. Und ich glaube tatsächlich, also jetzt vor diesem Mindset, also vor diesem evangelikalen Mindset, meine ich jetzt so quasi die ganze Bibel und Gott hat auch eine dunkle Seite und es gibt eine Hölle und ewige Verlorenheit und sowas. Daran ist das Buch tatsächlich nicht sehr anschlussfähig. Da hat es tatsächlich eher eine therapeutische Wirkung für solche Welt- und Gottesbilder.
Ja.
Weil das Buch ja sehr, sehr stark diesen Beziehungsaspekt immer wieder betont zwischen Gott und Mensch. Eine kleine Szene vielleicht, die hilft, um zu verstehen, wie das Ganze geschildert wird. Mac wird dann vom lieben Gott quasi vor die Wahl gestellt. Also ihm wird gezeigt, schau mal, deine Kinder haben Fehler gemacht. Ich kann jetzt nur eins retten, das andere muss in die Hölle. Welches deiner zwei Kinder, die noch leben, schickst du jetzt in die Hölle und welches rettest du? Und man kennt sie verzweifelt und sagt dann am Schluss, das kann ich nicht, das geht einfach nicht, dann gehe ich in die Hölle und die beiden sind gerettet. Oder was natürlich wirklich schon fast eine plumpe Analogie ist auf die Bedeutung des Kreuzes und das, was Gott am Kreuz getan haben soll in Jesus. Aber letztendlich geht es darum, dass gerade dieses Bild des strafenden Gottes überwunden werden soll und der Mensch nachempfinden soll, so wie ideale Eltern wären, so wie ein ideales Umfeld wären, in dem ich sicher bin. So ist der liebe Gott, so ist der Himmel, so ist die Trinität untereinander.
Ja, ja. Und gerade diese Aspekte oder Zuspitzungen haben ihm von konservativ-evangelikaler Seite dann natürlich auch einige Schelten eingebracht, auch ein universalistischer Zug in dem Buch und so weiter. Also das hat ihm nicht nur Freunde gemacht, das ist halt auch eine Szene, da werden wir ja bei Rob Bell dann auch nochmal drauf zu sprechen kommen, die brechen den Stab sehr schnell über Menschen. Aber er hat sicher auch eine ganz begeisterte Leserschaft dort gewonnen. Ich finde es aber bemerkenswert, nach allem, was ich herausfinden konnte, dass The Shack, die Hütte, eben nicht nur von diesem frommen Lager gelesen wurde, sondern also
er
auch...
Er war ja auch bei Oprah.
Er war bei Oprah. Es hat wirklich auch sonst irgendwie spirituell oder auch schon nur psychologisch interessierte Leute. Ich war damals vor ein paar Jahren im Zug unterwegs, als im Abteil neben mir einer die Hütte las und dann gefragt wurde von seinem Kollegen, du, was liest du hier? Und dann hat er so gemeint, ja, also hat er so ein bisschen gezögert, ja, also du weißt ja, mit Glaube und Gott habe ich eigentlich nichts zu tun, aber diese Geschichte ist echt gut. Und da habe ich noch gestaunt.
Ich habe auch Videos gefunden auf YouTube, wo Menschen, die jetzt so wirklich von einem Background herkommen, wo wir sagen würden, naja, die sind jetzt wirklich nicht, also per Selbstbeschreibung meine ich jetzt, irgendwie christlich angebunden, sondern so spirituelle Lehrer, die Mantras sonst rausgeben und so, besprechen das Buch und den Film und empfehlen das allerwärmstens.
Ja,
das
ist wirklich verrückt. Ja, ist krass, ist krass. Hm. Vielleicht das noch, bevor wir das inhaltlich ein bisschen näher anschauen. Ich bin ihm ja begegnet. Dem William Paul Young.
Du hast ihn.
Genau, wir haben ihn eingeladen in unsere Kirche damals, haben eine überkirchliche, gemeinschaftliche Veranstaltung gemacht.
Darfst du sagen, was so einer kostet, wenn der kommt?
Du, wenn ich mich richtig erinnere, und das finde ich eben, ich muss wirklich sagen, also wir können über das Buch dann kritisch reden, wie wir wollen, aber der Typ, wie ich den erlebt habe, der ist absolut großartig. Das ist jetzt die Antithese
keine
zu allem.
Lieber.
Hey, keine dieser evangelikalen Mega-Church-Pastor-Allüren, 5-Sterne-Hotel und so, nix da. Der hat bei Freunden gewohnt, im Wohnzimmer geschlafen. Der hat keine Gage gewollt. Der wollte kein Geld von uns. Das war ganz absurd. Ich weiß von Leuten, die 10.000 Franken Gage für einen Tag nehmen, um irgendwo evangelikale Pastoren, die da aus den USA einreisen, der wollte nichts. Es war echt erstaunlich und ich habe mit dem auch vor und nach der Veranstaltung noch geredet. Das ist ein derart wirklich nach allem, was ich gesehen habe, ein derart bescheidener, unkomplizierter Mensch, der sich ernsthaft für Geschichten erinnert, interessiert, der sich erinnern konnte an Dinge, die andere Leute ihnen beim letzten Besuch erzählt haben und so. Echt verrückt. Also das ist ein, ich würde sagen, natürlich jetzt nicht als jemand, der ihn durch und durch kennt, aber jemand, der ihm begegnet ist, das ist ein bewundernswerter Mensch, echt ein ganz toller, der hat eine Wahnsinnswandlung durchgemacht. Wenn er erzählt von, wie er gestartet ist und die Voraussetzungen, die er hatte, das ist jetzt wirklich, muss ich sagen, einer derjenigen Leute, die mich live und in Farbe wirklich nochmal beeindruckt haben.
Cool.
Ja. Ja, was gibt's zu sagen inhaltlich zu dem Buch? Es arbeitet sich ganz, ganz stark und sehr persönlich an Leiterfahrung ab. Das ist sicher, das alles kreist um diese Frage, wie kann ein Gott solche Grausamkeiten irgendwie unverhindert lassen? Und wie kommt man im Leben mit einem solchen Schmerz zurecht, der dann ausgelöst wird? Das ist die Frage, die das Buch trägt.
Was würdest du sagen, was ist die Antwort, die Mackenzies Geschichte oder das Buch darauf gibt?
Also ein Zug, den ich ganz stark sehe in dem Buch und der mich auch so inhaltlich, sachlich an Jürgen Moltmann erinnert, das ist so dieser Aspekt des mitleidenden Gottes. Also Gott wird enorm nah in dieser Geschichte. Ja. Eben, der verbringt das Wochenende quasi in dreifaltiger Präsenz mit diesem Mac zusammen. Man merkt oder spürt den Dialogen ab, wie Gott mitleidet mit der Not dieses Menschen. Und es ist natürlich auch eine sehr starke Free Will Defense. Also das haben wir übrigens bei C.S. Lewis auch. C.S. Lewis hat ja in dem Buch auch einen Teil zu Theodizee.
Gar nicht betont.
Nee, haben wir da nicht besprochen, aber da erklärt er sich das Leid eigentlich auch als Folge der missbrauchten Freiheit der Geschöpfe. Und William Paul Young, wie ich das verstanden habe, zumindest argumentiert auch ganz stark in die Richtung. Also Gott hat eine.
Also der freie Wille ist ganz entscheidend und der freie Wille ist aber zugleich nicht aus der Welt zu bekommen, weil es sonst auch keine echte Liebe und Zuwendung gäbe.
Ja, genau. Also
das ist so Paul Youngs Grundprinzip, das er da spielt. Und das hat ja zunächst mal eine Plausibilität zu sagen.
Ja.
Naja, ich stelle mir jetzt Gott als jemanden vor, der auf Augenhöhe mit den Menschen in einer Liebesbeziehung sein will.
Ja.
Deswegen darf er die quasi nicht so vereinnahmen, dass die keine Freiheit mehr haben, denn nur wer frei ist, kann auch wirklich lieben.
Ja.
Und dadurch passiert dann auch zum Teil Schreckliches, indem diese Freiheit auch missbraucht werden
kann. Genau. Ich glaube auch, das ist die Linie, entlang derer er argumentiert, ganz sachlich, die Freiheit ist nicht Wert an sich, sondern ist Bedingung zur Möglichkeit von Liebe. Also es geht letztlich um die Verwirklichung einer Liebesbeziehung oder einer liebevollen Verbindung zwischen Mensch und Gott. Und dazu gehört eine Freiheit, die eben auch fehlgeleitet werden kann und dann sehr viel Leid aus sich heraussetzt.
Und da würde ich aber sagen, das ist nur das eine Moment, wie er mit der Theodizee-Frage umgeht. Das andere Moment ist ja eigentlich eine starke Vorstellung von einem Himmel als Ort, an dem das Ungerechte wiederhergestellt werden kann und in dem Schmerz geheilt wird.
Ja.
Also quasi bei dieser Geschichte muss ja jetzt gerade das Leben nicht in dieser Lebenszeit auf Erden aufgehen, sondern der Himmel ist nochmal ein Ort, an dem das gefixt werden kann, was auf Erden nicht geklappt hat.
Ja.
Also er kann sich noch mit seinem Vater, der jetzt auch im Himmel sitzt, versöhnen. Er sieht, wie seine Tochter im Himmel ist und dort Glück empfindet und es ihr gut geht und sie geborgen ist. Und das bedeutet quasi, es gibt nochmal einen anderen Ort zu dieser Welt, an dem eigentlich das wirklich Entscheidende, nämlich das, dass sich Gottes Liebe und Versöhnung und sein Wille zum Heil etc. dann wirklich durchsetzen kann. Also deswegen Theodizee, das Böse kommt in die Welt, weil Menschen einen freien Willen haben und das, was dabei als Kollateralschaden quasi dieser Bedingungsmöglichkeit von Liebe passiert, kann im Himmel durch Gott selbst geheilt werden und Gott ist dann nicht der strafende Richter oder die Anklägerin, sondern Gott ist eigentlich die Therapeutin, die mit überschäumender Liebe, indem sie Menschen in den Arm nimmt, uns wieder fixt und wiederherstellen kann.
Ja, genau. Ich glaube, das trifft das Bild eigentlich recht gut. Man kann sich natürlich daran stoßen, dass in der Durchführung der Geschichte, dass eben die Diskussionen dann immer wieder, ich sag mal, so ein bisschen ins Lehrhafte kippen. Also er hat so, weißt du, die Geschichte, das fängt wahnsinnig persönlich, individuell, subjektiv an und so, eine Tragödie. Dann kommt es zu dieser Begegnung in der Hütte mit den drei Personen der Trinität. Und dann, also die Entstehungsgeschichte des Buches macht das ja auch ganz klar. Er hatte zuerst sogar die Diskussionen, also seine theologischen Überzeugungen in Diskussionsform gepackt, hat das offenbar vom Volumen her fast um die Hälfte reduziert, aber es ist immer noch sehr viel davon geblieben und man könnte jetzt natürlich ein bisschen den Vorwurf machen, dass er dann letztlich doch seine Theologie mit einem recht steilen Anspruch auf Richtigkeit in eine subjektive Geschichte eingepackt hat. So.
Ja, das ist natürlich immer das Problem, wenn du Dialoge schreibst, in denen Gott spricht.
Good one. Ja.
True. Auf der anderen Seite wird es ja auch dadurch entschärft, dass das Ganze sich ja letztendlich dann, also so wird ja die Geschichte aufgelöst, eigentlich in einem Art Koma-Zustand dieses Mackenzies zugetragen hat.
Yeah.
Also wir wissen ja dann am Schluss nicht, dass Gott jetzt irgendwie dieses oder jenes gesagt hat, jetzt ganz abgesehen davon, dass es eine fiktive Geschichte ist, sondern das könnte auch in seinem Kopf drin passiert sein, alles.
Ja, ja.
Was die Menschen ja dann merken ist, oh, der scheint jetzt aber verändert zu sein, der scheint so eine Gelassenheit zu haben, dem scheint es gut zu gehen. Deswegen habe ich jetzt damit gar nicht so große Mühe.
Ja.
Weil es ist schon fiktiver Stoff, es wird als Roman erzählt, diese Gottesperspektive wird quasi in ein literarisches Setting eingebettet, in dem sie schon entschärft ist
und nochmal
gebrochen ist.
Vielleicht auch. Sie wird durch die Rahmenhandlung nochmal eingeklammert.
Genau, würde ich so sagen.
Ja, ja.
Das würde ich ihm zugestehen. Was halt für mich toll ist und was mir wirklich gefällt daran, weil ich habe mir gedacht, ich muss auch mal sagen, was ich stark finde jetzt an so einem Buch, ist diese Idee, dass Gott eigentlich als Therapeutin auftaucht dabei.
Ja, ja.
Es gibt diese wunderschöne Szene, wo Mackenzie zu dieser Hütte kommt und er weiß jetzt gar nicht recht, was er da tun soll, ob er klopfen soll, weil wenn ja Gott drin ist, dann weiß Gott ja eigentlich, dass er jetzt an der Tür steht, also weiß er nicht recht, wie er sich verhalten soll. Und was passiert? Die Türe springt auf und Papa nimmt ihn in den Arm.
Ja.
Und da passiert ganz viel eben dann nicht auf der kognitiven Ebene, sondern durch diese Zuwendung. Und trotzdem kommt immer wieder diese Wut bei ihm durch, aber sie wird halt geheilt durch Präsenz, also durch diese Präsenz von Papa quasi.
Ja.
Und Das finde ich wirklich toll, das finde ich ein schönes Bild, dass es nicht alles darin aufgehen soll, dass man erklären kann, warum das jetzt gut ist, dass Missy vergewaltigt worden ist und starb.
Ja.
Also das finde ich das Starke dran, wo ich, wo ich ein bisschen vielleicht denke, dass ich nicht die Zielgruppe des Buches bin, ist, dass ich bei vielen Punkten, in denen dieses Gottesbild so vermeintlich revolutionär klingt, denke, ja, aber das ist doch schon auch ein bisschen Common Sense, oder nicht? Also weißt du, wenn du nicht so aufgewachsen bist, dass du die Hölle gefürchtet hast, vor Gott Angst hattest und immer das Gefühl hattest, dass du nicht genügst und Gott dich nicht lieb hat, dann erfährst du jetzt auch nicht mega viel Neues in diesem Buch.
Ja, das finde ich jetzt sehr interessant, die Beobachtung von dir, weil ich natürlich das Buch auch, die Geschichte auf einem Hintergrund wahrgenommen habe, auf dem das, was hier über Gott gesagt hat, wirklich etwas Befreiendes und Revolutionäres hat. Ich habe zwar tatsächlich auch schon so über Gott gedacht, bevor ich das Buch gelesen habe. Aber ich kann natürlich noch sehr gut nachvollziehen, dieses Mindset, von aus dem sich die Geschichte quasi befreien will, dieses Gottesbild, das die Geschichte eigentlich ganz entschieden hinter sich lassen will, das kenne ich natürlich aus eigener Erfahrung.
Aber dann nimm uns mal mit, was sind so diese revolutionären Momente, wo du sagst, da ist dieses Buch wirklich wertvoll? Ich sage nicht, dass es die nicht gibt. Ich wirklich wundere, wo bedeutet dir das Buch etwas?
Ja, du hast eigentlich die, finde ich, die wesentlichen Punkte jetzt schon genannt. Also diese Einsicht, dass Gott eben kein moralischer Buchhalter ist, der irgendwie die guten und schlechten Taten aufsummiert und dann strafend eingreift oder so. Die Vorstellung, dass das Böse entschieden nicht auf Gott zurückgeht, sondern Gott mitleidet. Es hat ja einen sehr stark antideterministischen Touch auch dieses Buch, also die Vorstellung, ja, wenn das passiert ist, dann hat Gott das auch so gewollt und wollte dir wahrscheinlich was beibringen mit und so.
Ist das Buch die Gegenthese.
Da ist das Buch wirklich entschieden dagegen und versucht, das wirklich als Fehlvorstellung auszuräumen. Und da konnte ich natürlich schon mitgehen, weil ich diese Erklärungsmuster natürlich noch kenne aus meiner religiösen Sozialisierung heraus. Und auch so diese, er hat ja dann auch ein Buch noch nachgeschoben, ein Sachbuch Lügen, die wir über Gott glauben oder irgendwie sowas, wo er eigentlich ganz dieselben Themen, die in der Hütte vorkommen, nochmal eins zu eins bringt und als eben Fehlvorstellungen vorstellt, die es auszuräumen gilt. Und da kann ich mich natürlich, also ich kenne das Mindset, dieses auch konservativ-evangelikale Mindset, auf dessen Hintergrund eine solche Geschichte natürlich eine Wahnsinnsbotschaft der Befreiung und der überraschenden Zuwendung und Liebe Gottes ist. Und wenn man jetzt diesen Hintergrund nicht hat, da kann ich mir sogar denken, dass man das dann liest und denkt, ja gut, aber
So ein Gott würde ich noch nehmen.
Ja, genau.
Ja, okay, das kann ich verstehen. Für mich ist gerade da vielleicht das, was das Buch für mich so ein bisschen uninteressant macht, dass Gott überhaupt nicht mehr ein Geheimnis bleibt.
Mhm, ja, ja.
Also Gott wird irgendwie so zum Vater oder zur Mutter, wie man sich so einen idealen Elternteil in einem Adoptionsprozess vorstellen würde.
Mhm, yeah.
Also das ist einfach überschäumende, grenzenlose Liebe. Und auch dort, wo wir Gott nicht verstehen können, nämlich eben zum Beispiel, warum durfte die kleine Missy entführt und getötet werden, ist letzten Endes immer Gottes Liebe der Grund dafür, dass das passiert. Es gibt nicht nur keinen Dualismus, also gut, böse, jetzt im Sinne von einer kosmologischen Dimension, also dass da irgendwie ein Gegenspieler wäre, das ist mir ja sympathisch, sondern es gibt auch nichts an Gott, was wir nicht sofort verstehen würden.
Mhm.
Also Gott eckt überhaupt nicht an. Diese Frage quasi, wie kann Gott das dann zulassen, die wird ja eigentlich so beantwortet, naja, Gott hat sich halt für die radikale Liebe entschieden und das ist der Preis, den Gott dafür bezahlen muss. Aber im Jenseits wird das alles wieder gefixt.
Ja, ja.
Oder dann auch bei der ganzen Idee der Vergebung läuft es nicht so, dass Gott irgendwie Partei nimmt für das Opfer. Also Gott ist nicht parteiisch mit dem Opfer, sondern Gott ist quasi ein Elternteil, zu dem alle Kinder dieser ganzen Erde gehören und die hat er gleichermaßen lieb, egal ob sie jetzt Massenmörder sind, die Gräber haben ausschaufeln lassen oder ob sie in diesen Gräbern selbst drin liegen. Das sind halt alle seine Kinder, er hat sie alle ganz doll lieb und er ist dann manchmal traurig, dass sie blöde Sachen machen, aber eigentlich liebt er sie vor allem.
Ja, ich kann das nachvollziehen, was du sagst im betreffend der Erklärung von Geheimnissen. Ich glaube, der Autor hat halt wirklich ganz spezifische Vorstellungen vor Augen, die er als Fehlvorstellungen identifiziert, Fehlvorstellungen Gottes und vielleicht auch bestimmte Rekurse auf das Geheimnis, die ihm sehr unsympathisch waren. Also ich kenne das jetzt auch aus der ganzen neokalvinistischen Szene. Immer da, wo das Geheimnis auftaucht, ist eigentlich ist eigentlich Gelegenheit oder Anlass, Alarm zu schlagen, weil das sind immer, die Geheimnisse sind immer ganz furchtbar. Also es ist ein Geheimnis, wie Gott den Holocaust vorherbestimmen konnte und auch als Erstursache hinter allen Gräueltaten steht und gleichzeitig keine Verantwortung dafür übernehmen muss. Das ist ein Geheimnis, oder? Ja. Und diese solche
Art. Das meinte ich wirklich nicht.
Nein, Geheimnis. Nein, aber das meine ich jetzt, das habe ich dir auch nicht unterstellen wollen, sondern ich glaube, dass diese Aufklärungsarbeit, die in der Hütte passiert zwischen den Personen der Trinität und Mac und so, dass da eben sag jetzt mal, diese dunklen Geheimnisse aufgeklärt werden sollen. Und ich habe deine Kritik jetzt so verstanden, dass dann aber eigentlich nichts mehr übrig bleibt, was irgendwo unser Denken und Verstehen übersteigt und wo wir auch die Waffen strecken müssen und sagen, ja, das lässt sich jetzt aber nicht so schiedlich-friedlich ins Konzept liebender Eltern einordnen oder so.
Also ich finde ja das Bild einer liebevollen Mutter oder eines liebevollen Vaters ein gutes Bild für Gott.
Ja.
Ich stoße mich dann daran, wenn Gott in diesem Bild aufgeht.
Ja. Ja.
Das ist mir dann zu wenig. Also jetzt haben wir quasi einen seltsamen Rollentausch, habe ich langsam das Gefühl. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, was ich an der Bibel mag,
ja,
dann mag ich daran diese Ambivalenzen, die da stehen und die drin geblieben sind. Von einem Gott, der auch der Rächer der Witwen und Waisen sein kann. Mm. Von einem Gott, der schreckliche Dinge befiehlt, der einen erschrecken kann. Und ich sage dann nicht, Gott ist so. Ich sage nicht, Gott ist so, sondern ich sage, ah, krass, auch so haben sich Menschen den lieben Gott vorgestellt.
Ja.
So, oder? Oder dann, wenn ich in die Evangelien gehe, dann habe ich dort mindestens das Gefühl, dass da ein Jesus ist, der uns zu einer ziemlich, vereinnahmenden, anstrengenden, auch entbehrungsreichen Nachfolge auffordert. Mhm. Der will etwas von uns. Der nimmt uns nicht einfach in den Arm und sagt, hey, ich habe schon alles erledigt und bald haben wir uns alle lieb im Himmel, oder? Sondern da ist eine Mission, da soll Gottes Reich kommen auf die Erde.
Ja.
Da soll hier etwas passieren, da soll hier ein Unterschied passieren. Wenn ich dann zu Paulus weitergehe, auch da ist nicht einfach nur der liebende Gott, sondern da ist zunächst mal ein Mensch, der anerkennen muss, dass er sich selbst völlig verfehlt, indem er ein Selbst sein will. Und seine einzige Rettung besteht darin, sich durch Christus christusförmiger machen zu lassen. Hm. Also da muss etwas geschehen mit ihm, was jetzt nicht auf dieser reinen Eltern-Kind-Beziehung eben passiert, sondern da passiert quasi nicht nur eine kleine Versöhnung oder ein Loslassen oder Vergebung oder irgendwie sowas, sondern da geht's um eine ganze Transformation. Und ich frage mich halt bei dem Ganzen, was die Hütte anbietet, ob das vielleicht auch so ein bisschen spirituelles Wellnessprogramm ist. Also ich denke mir jetzt Gott als liebe Mama, die mich in den Arm nimmt, und wenn ich traurig bin, dann ist sie auch traurig, weil ich bin ja auch traurig. Aber sie hat auch die lieb, die Böses machen, darum habe ich die auch lieb, und im Himmel haben wir es dann mal alle wieder gut.
Ja, okay, das ist jetzt natürlich schon sehr karikiert und ich muss schon sagen, da laufen meine Intuitionen wirklich in eine andere Richtung. Das ist ja, du hast gesagt, das magst du an der Bibel, das ist das, was mir Mühe macht an der Bibel, diese Ambivalenz, und ich kann mir da eigentlich nur helfen damit, und also ich halte das auch für theologisch ziemlich stimmig oder überzeugend, dass eben Jesus Christus diese Ambivalenz eben ausräumt. Also das eben,
ausräumt?
Ja, das ist eben das, was, und das würde ich bei der Hütte auch so sehen. Ich glaube, er hat explizit oder implizit einen ganz stark christologisch hermeneutischen Ansatz, also ein ganz starkes Bedürfnis, Gott so konsequent wie möglich von Jesus her zu verstehen, von der in Jesus geoffenbarten Liebe Gottes her zu verstehen. Und das wäre ja die Art, in der ich auch diese ambivalenten Texte der Bibel lesen wollte, also oder lesen möchte. Ich kann zugestehen, dass sich Leute Gott auf ganz verschiedene Art vorgestellt haben und natürlich auch in der Überlieferung der Bibel auch als Rächer, als Kriegsgott, als Wettergott, als whatever. Aber ich bin eben dann sehr froh, dass für mich in dem menschgewordenen Sohn eben deutlich wird, was Gott wirklich ist und was eben nicht. Ja, und ich würde dann die ganzen Bibeltexte eben noch einmal von dort her neu lesen und auch neu bewerten wollen. Und deshalb könnte ich das dann, ich kann das nicht so schön stehen lassen, schon gar nicht als faszinierend, wenn die Bibel Gott dann auch als Rächer oder Kriegsgott beschreibt oder so, weißt du?
Ja, und für mich steht natürlich da alles unter dem Vorzeichen, dass das ja menschliche Vorstellungen und Ideen sind, die wir uns von Gott machen. Also für mich ist ja nichts, was da drin steht, jetzt irgendwie so Gottes Wort, dass Gott sich darin einfach selbst beschrieben oder gezeigt hätte, sondern es ist ja nur so Gottes Wort, dass wir quasi in der Auseinandersetzung mit diesem Buch, mitten in unserem Leben, durch den Geist, im Gebet etc., vielleicht so etwas wie eine Anrede Gottes erfahren können. Mhm. Also so würde ich es da verstehen. Und da fehlt mir halt jetzt bei, und das ist aber eigentlich gar keine Kritik jetzt an diesem Buch insgesamt. Gell? Ich finde wirklich, man kann so ein Buch ruhig schreiben, aber ich würde sagen, wenn es jetzt um ein Gottesbild insgesamt geht, und ich glaube schon, dass er da ein sehr starkes Gottesbild auch entwirft, halt mit diesen drei trinitarischen Figuren, mit diesen ganzen Dialogen, die da passieren, da fehlt mir dann doch auch ein Stück weit die Inanspruchnahme des Menschen. Also ich finde ganz stark ausgedrückt, was soll der Mensch hoffen? Mhm. Der darf hoffen, dass Gott ihn ganz fest lieb hat und Gott Liebe ist. Und das finde ich schön. Und daran gibt es auch kein Aber. Was mir fehlt, ist dann zweitens die Frage, was soll ich jetzt tun?
Ja, okay. Aber das, da könnte ich dann wieder mitgehen. Nicht so sehr mit der Ambivalenz, die sich dann ins Gottesbild vielleicht einträgt, aber mit dem Anspruchscharakter des Evangeliums oder der christlichen Botschaft, da könnte ich schon mitgehen. Da muss man wahrscheinlich sagen, es ist in erster Linie wirklich ein seelsorgerliches Buch, dass jemanden, der zutiefst verletzt ist und in seiner Verbitterung gefangen ist, irgendwo umarmt und befreien will. Es ist jetzt nicht unbedingt es lässt sich nicht vergleichen mit Bonhoeffers Nachfolger. Nein,
genau,
oder so.
Genau. Weißt du, genau dort hättest du immer wieder diese Ambivalenzen. Oder bei Bonhoeffers Nachfolger.
Ja.
Und du würdest immer wieder in Anspruchnahme stehen.
Aber
jetzt nehme ich trotzdem etwas Wunder, Manu, wir haben nicht abgesprochen, dass wir darüber auch sprechen wollen, aber es interessiert mich jetzt wirklich sehr. Warum fällt es mir so viel leichter, Eckhart Tolles Seelsorgebuch so gut zu finden, indem es ja eigentlich darum geht, in dieser Präsenz anzukommen, sie zu fühlen, sie zu spüren und sich davon heilen zu lassen. Und warum fällt es dir so viel leichter, dich von dieser Geschichte berühren zu lassen? Und ich glaube, wir haben ja beide, wenn wir ganz offen sprechen, eine gewisse Aversion gegen das jeweils andere Buch. Also jetzt gar nicht, wirklich nicht böse gemeint. Ich finde es gut, gibt's dieses Buch. Es ist nicht mein Buch, weißt du?
Okay, weil von Aversion hast du ja bis jetzt nichts gesagt.
Nein, sehr stark
gewürdigt auch.
Aversion wäre wirklich viel zu stark, aber irgendwie so dieses Storytelling, bis in die Sprache hinein, dann dieses, ich rede jetzt mit meinem Freund Jesus und so, das ist mir irgendwie alles, weißt du, ich stelle mir vor, das macht mit mir vielleicht dasselbe wie Tolle mit dir.
Ja,
vielleicht
stimmt das aber auch nicht. Ja, also ich habe jetzt eher den Verdacht gehabt, dass ich auf Tolle noch sehr viel aversierter
wahrscheinlich schon,
reagiert habe. Ich fremdle einfach mit dem. Vielleicht kann man das so sagen, wir fremdeln beide ein bisschen mit dem jeweils anderen Buch. Ich glaube, das hat ganz viel auch mit der Terminologie zu tun. Ich glaube, man spürt einfach der Hütte ab, dass es ein Buch ist, das im evangelikalen Dunstkreis entstanden ist und mit diesen Vorstellungen spielt. Und selbst wenn es sich kritisch davon abhebt, ist es immer noch ein Buch, das ganz, ganz stark lebt von einer evangelikalen Sozialisierung und Gottesvorstellung.
Ja,
und ich glaube, das macht, wie soll ich sagen, das lässt es dir jetzt nicht unbedingt warm ums Herz werden. Und bei mir ist es bei Tolle vielleicht umgekehrt, so diese esoterischen Anleihen, die er macht, es ist einfach, das ist für mich nicht vertrauenserweckend. Okay. Deshalb, ich habe das Gefühl, es hat ganz viel auch mit dem Stil, mit dem Wording zu tun. Ich würde gerne daran anschließen eine Frage, die mich beschäftigt auf dem Hintergrund des letzten Gesprächs zu C.S. Lewis, weil uns begegnet jetzt hier eigentlich auch ein Buch, das Ziel hat, den christlichen Glauben nach innen und außen irgendwo zu vertreten und zu verteidigen. Also die Absicht ist deutlich spürbar, dass der Autor versucht, irgendwie den christlichen Gott, den dreieinigen Gott, der sich in Jesus zeigt, plausibel zu machen, nahbar zu machen.
Darum muss man Kenzie auch diese ganzen Grundfragen mitbringen.
Genau. Oder? Genau. Also, und interessanterweise ist jetzt aber das Genre, der Stil, die Art komplett anders als die von C.S. Lewis, obwohl Lewis auch viele Bilder und Metaphern und Geschichten bringt. Aber das ist, C.S. Lewis argumentiert quasi unter Berufung auf eine allgemeine Rationalität und dieses Buch jetzt erzählt eine Geschichte und versucht eigentlich sehr, sehr subjektiv und individuell Leute irgendwie hineinzuziehen oder mitzunehmen, weißt du?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das war das, was ich auch meinte mit, wie muss man heute so einen christlichen Bestseller schreiben?
Ja.
Eingangs des Gesprächs. Trotzdem kaufe ich diese Unterscheidung nicht ganz ab. Ich würde sagen, also das, was ja bei Lewis so gut funktioniert, sind gerade diese Bilder, diese Sprachbilder, diese Beispiele.
Ja.
Und sage ich jetzt vielleicht etwas wertend, ich glaube, Lewis ging es darum, wirklich so ein ganzes Christentum insgesamt zu verteidigen.
Mhm.
Oder zu verteidigen, zu plausibilisieren, zu zeigen, wie man das sinnvoll verstehen kann.
Ja.
Ich glaube, das ist gar nicht sein Ziel hier.
William Paul Young's Nein, Ziel.
William Paul Young will, glaube ich, gar nicht das ganze Christentum verteidigen. Ich glaube, ganz viel, was so kirchliche Lehre oder Dogmatik oder biblische Texte oder sowas sind, das ist, glaube ich, nicht das, was ihn im Kern interessiert. Sondern ihn interessiert, glaube ich, vor allem, wie können Menschen den Mut fassen, zu Gott in Beziehung zu treten. Und da stellt er fest, da gibt's Hindernisse. Das eine ist die Theodizee-Frage, also vor allem auch, wenn das selbst erlebtes Leid ist, an dem man fast zerbricht. Und sich dann fragt, wer ist dieser Gott? Also die Frage auch nach Gottes Gerechtigkeit in diesem eigenen Leben etc. Und dann vielleicht auch so diese Vorstellung, dass doch alles irgendwie kirchlich überfrachtet ist. Oder ist ja kein Zufall, dass Mackenzie nicht gerne zur Kirche geht,
dass ihm
das alles keine Freude macht etc. Das ist ja schon ein bisschen so ein Zielpublikum beschrieben. Und ich glaube, das, was er hier anbieten will, ist ein Gottesbild eines Gottes, der so ungefährlich, aber zugleich so liebevoll und interessant ist, dass man sich auf ihn einlassen will.
Ja, aber okay, aber worauf ich eigentlich abheben wollte, auch wenn ich zugestehe, die Hütte macht implizit auch viele sehr deutliche Ansagen, was Gott betrifft. Ja. Aber ich würde doch sagen, es ist doch auffallend, dass vielleicht das apologetische Buch des 20. Jahrhunderts, die C.S. Lewis' Mere Christianity, einen objektiven Anspruch verfolgt und ein Sachbuch ist. Stimmt. Und das apologetische Buch vielleicht unserer Zeit oder zumindest eines der verbreitetsten und populärsten christlichen Bücher überhaupt, eine Geschichte erzählt jetzt in unserer Zeit. Ich frage mich, weißt du, ist das die Transformation, die Apologetik irgendwie auch mit dem Wandel unserer Zeit mitmacht, von einem objektiven, modernen, rationalistischen Anspruch her hin zu einem sehr viel subjektiveren, individualistischeren, narrativeren Anspruch, so quasi Apologetik heißt heute, es war einmal. Und dann erzählt man eine Geschichte, ja?
Ja, aber
das ist doch dieses Zeugnishafte, weißt du, dass man mehr...
Ich glaube sogar, es geht noch weiter. Ich glaube, es hat damit zu tun, was wir von Religion erwarten und welche Ansprüche wir dran haben.
Mhm.
Ich glaube, Religion in den 40er, 50er Jahren etc. war noch so ein System, das Werte liefern musste, die plausibilisieren konnte und mit Ritualen stabil halten konnte. Ich glaube, das war so die Idee von Religion, jetzt ganz pauschal gesagt.
Ja.
Ich glaube, in der Gegenwart hat Religion viel stärker eine Erlebnisdimension erfahren.
Mhm.
Also Religion muss etwas sein, wo es etwas zu fühlen, schmecken, spüren gibt.
Ja.
Man muss etwas machen können dazu.
Ja.
Und ich meine, du kommst ja nun aus so einer Freikirche, die wahnsinnig viel Wert auf diese Worship Times setzt. Also diese Anbetungszeit, so Hände in die Luft und laute Musik und tolle Musikanlage, gute Bands.
Experience.
Das sind ja letztendlich genau solche Erfahrungsmomente von Religiösem.
Absolut.
Und ich glaube, dass kein Zufall ist, dass du in diesen Formen von Kirche und verkirchlichter Gemeinschaft genau solche Erlebnismomente drin hast. Das hast du aber auch bei Retreats, die gebucht werden. Das hast du auch bei Yoga-Sessions, die Zuspruch finden. Da wird etwas erlebt. Und von dem her könnte ich mir schon vorstellen, dass diese Idee, dass Religion, und das wäre jetzt eben so vielleicht 40er, 50er Jahre, irgendwie diese Ressourcen für die Wertvorstellung, die wir haben, liefern soll und die stabil halten soll. Ich glaube, das ist nicht mehr so entscheidend. Ich glaube, viel entscheidender ist, dass wir irgendwo Räume und Zwischenräume haben, in denen wir so etwas wie Sinn erleben.
Mhm. Okay, das finde ich eine stimmige Erklärungslinie eigentlich. Wir haben ja gesehen bei C.S. Lewis, er wollte einen moralischen Beitrag zum England während des Zweiten Weltkrieges leisten. Das würde ja keinem christlichen Autor heute einfallen, den Anspruch zu haben, ich will jetzt einen moralischen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Also dass man rechnet schon gar nicht damit, dass genügend Leute das Buch lesen, dass es überhaupt irgendeinen Unterschied macht. Das ist jetzt bei der Hütte ganz erstaunlich, dass das wirklich solche Wellen geschlagen hat. Aber der Anspruch ist von Anfang an irgendwo bescheiden. Dass man sagt, ich will meine Geschichte erzählen und möchte werben für die Art, in der ich Gott erfahren habe oder so. Ja?
Und ich glaube, da ist auch etwas sehr interessant und ich will jetzt wirklich nicht irgendwie Hartl zu nahe treten, darum geht es gar nicht. Aber wenn wir den jetzt mal rauslassen, wir haben ja das Buch kurz nach Erscheinen eigentlich schon aufgenommen, wir wissen ja nicht, ob das so ein nächstes Mere Christianity wird, wahrscheinlich schon nicht in der Dimension mindestens. Aber dann muss man schon sagen, wir hatten jetzt gerade drei Autoren, von denen keiner ein Theologe ist.
Ja.
Also das sind nicht die professionell damit betrauten Fachleute, die jetzt dazu was gesagt haben und die landen die Hits.
Ja.
Und vielleicht steckt da schon nochmal was drin, was jetzt weniger diesen Unterschied zwischen William Paul Young und C.S. Lewis betont, sondern vielleicht das Gemeinsame, dass die aus einer persönlichen Berührtheit, aus einem eigenen Involvement, wo sie drin sind, gar nicht so sehr verkopft. Ich glaube nämlich auch Lewis ist eigentlich gar nicht so verkopft. Beschreiben, warum hänge ich eigentlich an diesem Glauben, der mich berührt. Ja. Und das wäre ja etwas, also stell dir mal vor, du hättest dein Diss-Proposal eingereicht und gesagt, ja, ich möchte gerne eine Diss drüber schreiben, warum ich das richtig finde, was ich glaube. Dann hätten sich doch alle an den Kopf gefasst und gesagt, Herr Schmid, nicht hier. Oder?
Ja.
Und ich glaube aber tatsächlich, dass sowas gefragt ist, dass Menschen darüber Auskunft geben, warum glaube ich das eigentlich, was ich glaube? Was ist das eigentlich, was mich trägt? Was gibt mir eigentlich Hoffnung?
Ja.
Und jetzt bei C.S. Lewis würde ich wirklich nochmal unterscheiden und sagen, das ist für mich ein ziemlich genialer Geist, der es schafft, mit x Analogien ganz viele Felder abzudecken und zu plausibilisieren und dazu was zu sagen, auch wenn mich das bei weitem nicht überall überzeugt. Aber bei Eckhart Tolle und bei William Paul Young finde ich diesen Moment des persönlichen Ergriffenseins. Ich habe da etwas entdeckt.
Ja.
Früher habe ich immer gedacht, und dann kommt quasi wie die Konversionsgeschichte.
Ja, ja.
Und jetzt lebe ich so und schau mal, es macht mich glücklicher, ich bin zufriedener. Mein Leben ergibt so mehr Sinn.
Ja, ja.
Und dieses Zeugnishafte, glaube ich, das ist die Gegenwart von Religion, wenn sie so repräsentiert werden kann, dass andere Menschen sie erfahren können.
Ja, lass uns doch hier einen Schlussstrich ziehen. Es gäbe noch viel zu diskutieren, aber wir haben
einen Doppelpunkt.
Wir haben die Stundenmarke schon wieder fast erreicht. Wir freuen uns, mit euch auch ins Gespräch zu kommen über die Hütte. Viele von euch werden das Buch gelesen haben, davon gehört haben, den Film gesehen haben. Was hat die Geschichte mit dir gemacht? Hat sie dich tief angerührt? Hat sie dich auf einen Weg der Heilung mitgenommen oder hat sie dich irgendwie abgestoßen oder fandest du sie unnötig, sentimental oder wie auch immer? Lass uns ins Gespräch kommen über dieses sehr besondere Buch, auch in dieser Ausgeglaubt-Reihe jetzt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Oder vielleicht schon früher, weil wenn du zu diesen fast 50% unserer Hörerinnen und Hörer gehörst, die unseren Podcast immer am Mittwoch hören, an dem Tag, also an dem er erscheint, dann hätten wir morgen schon die Gelegenheit, uns wieder zu hören und sogar zu sehen, wenn du nach Zürich kommen magst, ins Studi Kaffee Hirschli. Da sprechen Manu und ich über ein anderes Buch, nämlich über Roald Dworkins Religion ohne Gott. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns da sehen und mit ein, zwei Bier zusammen anstoßen können.
Ja, eine einmalige Gelegenheit.
Also 3.2.
Ausgeglaubt live.
15 Ausgeglaubt live im Café Hirschli, Hirschengraben 7. Herzliche Einladung, schön, wenn du dabei bist.
Man sieht sich oder hört sich. Tschüss.
Tschüss.